Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Das bin ich. Hallo zusammen. iTunes läuft aus und damit wohl auch das Downloaden und Besitzen von Musik ist bald endgültig out. Gedanken gibt es bei uns gleich dazu. Und Paradies oder Vorhölle. Ein Besuch im neuen, nicht ganz klischeefreien Museum für bayerische Geschichte. Willkommen. Apples Medienplattform iTunes wird eingestellt. Endlich mögen da viele bei dieser Nachricht ausrufen. Schließlich war iTunes in den letzten 18 Jahren fehleranfällig, unübersichtlich, ziemlich mies zu handhaben auch. Aber es gibt auch Grund, iTunes ein Innehalten zu gönnen, denn es ist ja der Triumphzug der Streamingdienste, der das Programm überflüssig macht. Und Musik physisch zu besitzen, und sei es eben auch nur als Datenpaket, das ist wohl ein Auslaufmodell. Bei mir ist Netz- und Musikjournalist Sascha Kösch. Hallo.
Hallo.
Ja, war es das jetzt mit dem digitalen Plattenschrank, mit der Download-Bibliothek?
Ich würde sagen, nein, so ganz war es das natürlich nicht. Es bleibt nach wie vor Downloads als Option, aber sie sind eben so eine Option unter vielen, wie CDs oder Vinyl. Und es sind bei weitem nicht mehr das bestimmte Medium in diesem Sektor. Für Apple ist das längst klar. Also im Großen und Ganzen war diese Konzentration auf iTunes immer nur so ein Legacy-Ding. Man hat es irgendwie von Jahr zu Jahr mitgeschleppt und hatte irgendwie dann so viel draufgebaut, dass man nicht mehr wusste, wie man es genau auseinanderdividiert. Aber Apple Music bleibt nach wie vor. Es werden nach wie vor die Downloads bleiben. Die Plattform selbst für Downloads wird nicht verschwinden in dem Sinne.
Also ich kann meine iTunes-Mediathek weiterhin abspielen.
Du kannst nach wie vor deine iTunes-Mediathek mit allem abspielen. Sie ist dann nur nicht in iTunes, sondern in Apple Music.
Warum ist es denn trotzdem vielleicht wichtig, Musik physisch besitzen zu können, zu sammeln?
Es ist lustig, dass du das sagst, weil eine Zeit lang waren zum Beispiel Downloads kein physischer Besitz von Musik. Die waren einfach als solche nicht akzeptiert. Niemand hätte das gesagt, das ist ein physischer Besitz, ich habe die auf meinem Rechner oder so. Man dachte irgendwie, physischer Besitz ist CD, Tonträger halt, ne? Klassisch, Vinyl und sowas. Ja. Es gibt verschiedene Gründe, warum manche Leute nach wie vor dabei bleiben. Das sind zum einen Profis, die Musik ad hoc sofort immer ohne irgendwelche möglichen Probleme haben müssen, DJs zum Beispiel. Die werden sich wohl vorerst nicht auf Streaming einigen, auch wenn es das integriert gibt in diverse DJ-Software-Plattformen. Dann natürlich die Leute, die einfach prinzipiell gerne wahnsinnig viel Musik haben und das irgendwie
präsentieren wollen,
auch. Präsentieren wollen, aber nicht mehr so sehr Menschen präsentieren wollen. Denen präsentiert man das mittlerweile eher im Netz. Also wenn man viele Menschen erreichen will, erreicht man sie im Netz mit einer Playlist viel besser als mit guck mal, ich habe so viel Musik oder so, sondern einfach, weil sie das mögen. Und dann gibt es natürlich die klassischen Sammler, die brauchen das Haptische, die wollen auch das Haptische, die wollen unter Umständen auch den Künstler unterstützen mit dem Geld, was sie da bezahlen. Es gibt ganze Plattformen, die sind als Download-Plattformen dafür ausgerichtet, dass man über sie den Künstler unterstützen kann. Und das machen auch sehr, sehr viele mittlerweile sehr bewusst, dass sie genau da einkaufen, bei so Sachen wie Bandcamp zum Beispiel oder sowas, um Künstlern ein bisschen mehr Geld zukommen zu lassen, weil eigentlich auch so die Konsumenten wissen, dass über Streaming nicht wirklich was übrig bleibt.
Aber diese Konsumenten hatte Apple ja noch nie so richtig im Auge und jetzt umso weniger, oder?
Die Streaming-Konsumenten?
Also die eben dem Künstler was zukommen lassen wollen.
Naja gut, doch, Apple, das war ja groß die, wie sagt man, das war die eine der großen Argumente für Apple Music, dass also für iTunes an sich, dass es erfunden wurde, um die Musikindustrie wieder auf legale Beine zu stellen. Das wurde ja kurz nach Napster und so weiter erfunden, mehr oder weniger für Apple. Und das war auch so ein Lichtblick für die Musikindustrie und auch für diverse Künstler. Da wurde schon viel Geld verdient, sowohl von den Künstlern als auch von der Musikindustrie an sich.
Aber davon hat man sich jetzt schon verabschiedet? Oder ist
davon hat man sich längst verabschiedet. Ja. Die Musikindustrie nimmt 60-70% über Streaming ein. Die ist nicht mehr bei Downloads. Downloads sind so ein Nischengeschäft, das irgendwie droht, noch unter die CD-Verkäufe zu sinken nächstes Jahr wahrscheinlich oder zusammen mit den CD-Verkäufen unter die Vinyl-Verkäufe im übernächsten. Das ist aufgegeben.
Ich frage mich aber schon manchmal, weil man ja jetzt, gut, wenn man als DJ arbeitet, ist das klar, dass man das besitzen muss, alleine Sicherheit wegen. Aber wenn man jetzt als Konsument in die Uckermark fährt, dann wäre es auch besser, sich nicht nur auf Streaming zu verlassen.
Das sind ja mittlerweile alles so Hybridlösungen auch. Also man kann seine Lieblingssongs in der Streaming-App runterladen und hat sie dann auch unterwegs dabei. Also da gibt es so Bufferspeicher, in denen das drin bleibt. Man kann nach wie vor seine Musik auch mitnehmen, die man jetzt hat. Und die wird ja nicht verloren gehen. Mhm. Ich weiß nicht, was für Musik die Uckermacker hören, aber wenn sie...
Die wie alle anderen auch, aber sie sind manchmal im Funkloch.
Ja,
aber
das, wenn sie manchmal im Funkloch sind, dann werden die sich auskennen und sie werden wissen, was sie wohin mitnehmen müssen, mit welcher App und wie sie diese Songs auch dann gespeichert immer verfügbar haben, ohne dass sie jetzt gerade in dem Moment streamen.
Wie ist das, wenn wir in 10 Jahren wieder an dieser Stelle über Musikkonsum sprechen? Gibt es dann überhaupt noch Downloads? Wie ist die Einschätzung?
Die Frage Downloads, ich gehe davon aus, dass es noch Downloads geben wird. Die werden noch viel, viel nischiger sein als jetzt. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass die Musikindustrie, so wie man sie heutzutage noch kennt, mit all diesen Überbleibseln aus, es gibt Charts, es gibt Neuveröffentlichungen, es gibt den gerade aktuellen Künstler, der allein durch seine Musik präsentiert wird. Ich glaube, die werden sich alle irgendwo im Sande verlaufen. Und es wird wesentlich mehr, so wie es jetzt auch schon im Kommen ist, wird die Musik gepusht über neue Apps, wie beispielsweise, keine Ahnung, TikTok macht die neuesten Hits oder Spiele oder andere Kollaborationen mit anderen Medien. Ich glaube, dass das reine Musik an sich Medium nicht mehr so das tragende Medium selbst für Musik sein wird. Und das ist eigentlich auch eins dieser Dinge, warum Apple jetzt zum Beispiel iTunes einstellt und aufbröselt in so mehrere Apps, Music, TV und so weiter, weil es Apple viel mehr derzeit um die Fernsehindustrie geht, also um die Serienindustrie, um das Produzieren von eigenen Filmformaten, aber auch das Ankaufen von anderen in Konkurrenz zu Netflix.
Apple hat das Ende der Medienplattform iTunes angekündigt. Und das markiert nicht nur rein technologisch eine Entwicklung weg vom Besitzen von Musik. Vielen Dank, Sascha Kösch.
Vielen Dank.
Das Mädchen Lila fühlt sich schon immer wie ein Junge und beschließt mit 16 als Mann weiterzuleben. Nach vielen Kämpfen, Selbsthass und berechtigter Angst verspottet zu werden, schafft sie, also er, den Schritt in die echte Identität. Nennt mich Nathan ist jetzt als Graphic Novel erschienen, nach einer wahren Geschichte, wie die Autoren Catherine Castro und Quentin Zution betonen. Buchhändler und Transmann Linus Giese beschäftigt sich in seinem Blog mit dem Bild von Transpersonen in Medien und Büchern und er hat dort auch über sein eigenes Coming-out berichtet. Hallo und willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein heute.
Wie gefällt Ihnen denn Nennt mich Nathan?
Nennt mich Nathan gefällt mir sehr gut, auch wenn ich ein paar kleine Kritikpunkte habe, die wir vielleicht ansprechen können im Laufe des Gesprächs. Aber alles in allem glaube ich, dass es gut ist, dass es dieses Buch gibt. Und dass es wichtig wäre, dass es noch mehr solcher Bücher geben würde.
Dann gehen wir mal in die Details. Also ich habe diese Geschichte auch gerne gelesen. Mhm. Ich konnte das Zweifeln, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, auch mit diesen Zeichnungen sehr gut nachvollziehen. Wie ging es Ihnen speziell mit diesem Aspekt?
Genau, also es geht ja in dem Buch ganz stark darum, um Identitätskonflikte, um den Konflikt mit dem eigenen Körper. Und da erleben wir quasi die Entwicklung von Nathan hautnah mit. Und das finde ich sehr gut gelöst. Der Comic startet zum Beispiel mit einer Szene, wo Nathan am Strand ist und damals noch nicht Nathan heißt und sich unglaublich unwohl fühlt mit seinem Körper, mit seinen Brüsten, damit nackt mit anderen Mädchen am Strand zu sein. Und das ist unglaublich plastisch und anschaulich geschildert, auch durch die Zeichnung, ja, wie dieser Konflikt mit dem eigenen Körper einfach aussehen kann in so einer Situation.
Und was fehlt Ihnen an der Coming-out-Geschichte?
Was mir nicht gut gefallen hat, schließt da quasi eigentlich direkt an, dass es eben so eine starke Fixierung auf Körperlichkeiten sind, weil das Buch oder der Comic endet dann auch mit einer Szene am Strand, wo Nathan dann seine Brust-OP hatte und quasi als richtiger, in Anführungsstrichen, Mann an den Strand gehen kann. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn es quasi am Ende dann irgendwie doch nur wieder darum geht, dass wir unsere Körper so anpassen, dass wir dann wirklich wieder richtige Männer oder richtige Frauen haben. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade vom Fokus her, weil ich glaube, zu einem Leben als Transmann gehört eben deutlich mehr als die Veränderung des Körpers.
Dennoch kann sie ja auch stattfinden.
Genau, dennoch kann sie auch stattfinden. Und ich glaube, es unterscheidet sich auch von Person zu Person, wie wichtig diese Veränderung ist. Und es erzählt eine echte Geschichte. Und vielleicht war das bei Nathan eben so. Trotzdem finde ich das immer ein bisschen schade, wenn der Fokus so darauf liegt. Und was ich auch ein bisschen problematisch fand, war, dass es so ein Happy-Buch ist. Also Nathan hat ist normschön, hat eine Freundin, kommt bei den Mädchen an, seine Eltern unterstützen ihn, seine Lehrer unterstützen ihn, er bekommt Hormone. Es gibt quasi so Konflikte, die Trans-Jugendliche im echten Leben haben, wie finde ich überhaupt einen Arzt, wie kriege ich meine Eltern auf meine Seite, wie finde ich Menschen, die mich attraktiv finden, kommt da überhaupt nicht vor, weil das bei Nathan alles total, ja, smoothig quasi abläuft.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Fehlt da der eigentliche Konflikt? Oder könnte man auch sagen, naja, es reicht ja, dass dieser Mensch an sich eben mit sich so einen großen Konflikt austrägt. Aber Sie meinen, da müsste man schon ein bisschen mehr in die Realität gehen, ja?
Ich glaube, wenn ich als Jugendlicher diesen Comic gelesen hätte, hätte ich mich gefragt, was stimmt nicht mit mir, dass ich das nicht habe, was Nathan hat. Also, dass ich keine Eltern habe, die mich unterstützen, dass ich niemanden habe, der auf mich steht, dass ich mich nicht outen kann, dass ich keine Hilfe finde. Also, ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass irgendwie Jugendliche, bei denen es nicht so rund läuft, irgendwie fragen oder denken, das Problem liegt bei mir.
Mhm. Wie ist denn das überhaupt mit dem Thema Transsexualität in Comics? Mhm. Tut sich da was? Denn bisher gibt es ja recht wenige Comics, die das thematisieren, ne?
Ja, also ich habe auch ein bisschen recherchiert und also das Thema Trans ist überhaupt in der Literatur total unterrepräsentiert, auch in der deutschsprachigen. Und ich kenne einen anderen Comic, der das Thema aufgreift und interessanterweise Nenn mich Kai heißt und im Original auf Deutsch erschienen ist, mhm. aber leider nicht mehr erhältlich. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass es da deutlich mehr geben würde an Comics, an Büchern, an guter Literatur. Und das finde ich auch ein Aspekt, den ich ein bisschen schade finde. Es gibt jetzt diesen einen einzigen Comic in deutschsprachiger Übersetzung und er ist halt nicht von einem Transmann geschrieben und nicht von einem Transmann gezeichnet, mhm. sondern halt von einer Cis-Frau und einem Cis-Mann. Und das finde ich dann so ein bisschen schade, wenn es da nur eine einzige Sache gibt, würde ich mir halt dann wünschen, dass es auch von einem Transmann kommt.
So ein bisschen habe ich mich das auch gefragt, gerade weil dann da eben steht eine wahre Geschichte. Also die beiden Autoren müssen sich ja mit demjenigen schon intensiv beschäftigt haben, den wahrscheinlich kennen, im Bekanntenkreis haben.
Ja. Genau, also ich habe gelesen, dass die Autorin mit ihm befreundet ist und ihn über Jahre auch quasi begleitet hat und in Gesprächen sich dieser Thematik angenähert hat und auch mit seinen Eltern und seinem Umfeld gesprochen hat. Und trotzdem, glaube ich, gibt es halt einen Unterschied, ob die Geschichte über jemanden erzählt wird oder von jemandem. Mhm. Und das gerade bei dem Thema finde ich das wichtig, dass Menschen auch ihre eigene Geschichte erzählen dürfen.
Sie haben jetzt angesprochen, es gibt einen anderen Comic. Ich habe im Programm des Splitter Verlags einige Comics aber doch gesehen, die zumindest sich mit sexuellen Identitäten mhm. auseinandersetzen. Also Tomboy wäre da, da gibt es auch die literarische Vorlage von mhm. Thomas Meinecke. Dann Blau ist eine warme Farbe.
Genau.
Also der Verlag ist schon so ein bisschen Vorreiter auf dem Gebiet, oder?
Würde ich schon sagen. Also es gibt, glaube ich, jetzt nicht so viele direkt auf das Thema Trans, aber schon Geschichten, die sich halt mit Identität, gleichgeschlechtlicher Liebe, wie finde ich, zu mir selbst beschäftigen. Und das finde ich schon gut, dass es da einen deutschsprachigen Verlag gibt, der sagt, so, da setze ich meinen Fokus drauf, da biete ich etwas an.
Bietet denn überhaupt das Graphic Novel oder die Form des Medium Graphic Novel etwas, was zum Beispiel Bücher, also Text beziehungsweise auch Film nicht bieten können?
Ich glaube, dass der Vorteil von Comics auf jeden Fall ist, dass gerade bei Trans ist ja Sprache unglaublich, so ein unglaublich wichtiges Thema und auch unglaublich sensibel, weil es häufig irgendwie schnell Formulierungen geben kann, mit denen man sich nicht wohlfühlt oder die schwierig sind. Und diesen Nachteil hat der Comic halt nicht, weil da kann man Bilder auch sprechen lassen. Und es gibt so eine Doppelseite, wo Nathan sich die Brüste rausreißt und dann zwei blutige Löcher im Oberkörper hat und die beiden Brüste in der Hand. Und ich glaube, das ist etwas, das muss man sehen, um nachzuempfinden, wie es diesem Jungen vielleicht geht oder wie es vielleicht anderen gehen kann, die ähnlich empfinden. Und da habe ich das Gefühl, hat der Comic schon Vorteile, weil Bilder einfach sehr eindrücklich sein können. Und es ist halt auch, das möchte ich schon loben, es ist überhaupt nicht voyeuristisch oder so. Also es ist sehr zurückgenommen und trotzdem sehen wir den Körper und sehen, wie sich der Körper verändert. Und das finde ich einfach unglaublich gut gemacht auch.
Nennt mich Nathan, erschienen im Splitter Verlag, kostet 22 Euro. Vielen Dank, Linus Giese.
Sehr gerne.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Die Filme der Woche. Durch Lautsprecher der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang tönen Propagandareden, während auf der Straße eine bunte Truppe Menschen unterwegs ist. 2016 holt der norwegische Aktionskünstler Morten Trovik, der Kulturaustauschprogramme mit Nordkorea organisiert, eine Gruppe internationaler Künstler in das abgeschottete Land, die dort ihre Werke präsentieren sollen. Von dieser sehr speziellen Kulturbegegnung erzählt der norwegisch-deutsche Dokumentarfilm War of Art. Das, was die Künstler so machen, einer färbt seine Bilder mit eigenem Blut, sorgt in Pyongyang für Irritationen. Die freundlichen nordkoreanischen Delegierten müssen entscheiden, was gezeigt werden darf, und lehnen fast alles ab. Trovik vermittelt.
As an artist, if you are like really passionate, you use your own blood.
Für die Künstler wird es nervenaufreibend, aber sie bekommen auch erstaunliche Einblicke in diese abgeschottete Kultur, in der Kunst einzig der Verherrlichung der Staatsideologie dient. Gemalt wird nicht nach eigenen Ideen, sondern Fotovorlagen, dabei technisch exzellent. Das gilt auch für die Musik. Die spannungsvolle Kulturbegegnung einschließlich Karaoke zeigt der norwegische Dokumentarfilmer Tommy Gulliksen aus Sicht der Künstler, die einiges mitmachen. Einmal werden sie von einem Erdbeben aufgeschreckt, das sich als Atomwaffentest erweist. In den Nachrichten ist danach von Kriegsgefahr die Rede. Über das Projekt lässt sich streiten. Trovik wird vorgeworfen, sich zum Hofnarren des Regimes zu machen. Aber wenn man die verunsicherten Reaktionen der nordkoreanischen Delegierten und Künstler auf diesen Kulturschock erlebt, scheint sich für sie die Tür zu einer anderen Welt tatsächlich einen Spalt weit aufzutun. Vom Einbruch der Moderne in eine geschlossene Welt erzählt die französische Gesellschaftskomödie Zwischen den Zeilen. Der Schriftsteller Leonard ist frustriert, denn sein Verleger Alain hat das neue Manuskript abgelehnt. Vielleicht hat es mit dem Umbruch in der Verlagswelt zu tun, der Alain dazu bewegt, einen unrentablen Autor fallen zu lassen und eine Expertin für neue Medien einzustellen, die junge Laure.
Ich habe das Gefühl, dass man in der Verlagswelt das Digitale verteufelt.
Sie sind hier, um den Laden aufzufrischen.
Wie sehr?
Das müssen Sie mir sagen.
Alain gefällt das alles nicht, trotzdem beginnt er eine Affäre mit Laure. Seine Frau, die Schauspielerin Selena, gespielt von Juliette Binoche wiederum, hat eine Affäre mit Leonard. Sie befürchtet, dass Alain etwas ahnt und deshalb sein Manuskript abgelehnt hat. Denn Leonard verarbeitet in seinen Romanen stets das eigene Liebesleben.
Findest du wirklich, dass ich Ähnlichkeit mit Xenia habe?
Ah, Moment. Xenias Figur ist rein fiktiv.
Wenn man mich kennt, kann man mich leicht identifizieren.
Aber nein, hör zu, Alain ist es nicht aufgefallen, also...
Hoffentlich, denn Leonard spart nicht mit sexuellen Details. Regisseur Olivier Assayas hat eine sehr französische Komödie inszeniert, in der scharfzüngig debattiert und munter fremdgegangen wird. Das könnte nach Klischee klingen, aber der Pariser Literaturbetrieb sieht milieugetreu aus und ist mit einem Witz dargestellt, der zuspitzt, ohne die Figuren der Lächerlichkeit preiszugeben. Assayas hat sehr aktuelle Debatten um den kulturellen Umbruch durch die digitale Revolution in einen frivolen Reigen aus Intrigen und Täuschungen gepackt, der bei aller Überzeichnung auf intelligente Weise am Puls der Zeit ist. Von den Geistern einer untergegangenen Welt erzählt das chilenische Filmdrama Los Perros. Die 42-jährige Mariana führt ein Leben im Wohlstand, aber der reiche Vater nimmt die intelligente Frau ebenso wenig für voll wie der autoritäre Ehemann, der die kinderlose Mariana zur künstlichen Befruchtung drängt. Als sie den 70-jährigen charismatischen Reitlehrer Juan kennenlernt, erlebt sie zum ersten Mal Anerkennung und verliebt sich.
Romantico.
Dann erfährt Mariana, dass Juan wegen seiner Rolle in der Militärdiktatur der Prozess gemacht wird. Marcela Said erzählt in Los Perros die Geschichte eines aussichtslosen Befreiungsversuchs. Mariana will trotz allem an Juan festhalten, dann verrät er ihr, woher er ihren Vater kennt. Ein Film, der in epischen Bildern bedrückend realistisch davon erzählt, wie eine verdrängte Vergangenheit verhängnisvoll die Gegenwart lähmt.
Christian Berndt war das mit drei Kinostarts der Woche: Los Perros, Zwischen den Zeilen und War of Art. Dann ab morgen im Kino. Ab heute ist das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg für alle geöffnet. Ein Prestigeprojekt der Seehofers und Söders. Letzterer nennt den Bau eine Liebeserklärung an unsere Heimat. ja nicht nur als Saupreis schwant einem da Übles. Aber Museumsleiter Leubel hat bei uns im Programm den internationalen Teil dieser Ausstellung hervorgehoben.
Und da gibt es so eine tolle Szene in Chicago, 1893 Weltausstellung, da kommen diese beiden Pole, die wir Bayern ja gerne vor uns herhalten, dass nur wir und am allerbesten Tradition und Moderne verbinden können. Und da war das wirklich mal toll präsent, weil nämlich die Weltausstellungsgebäude sind von der Firma Schuckert in Nürnberg beleuchtet worden mit den damals größten Gebäudestrahler. Und dann haben wir das kombiniert mit einer Szene Bauerntheater Schliersee, weil die Schlierseher zur gleichen Zeit in Chicago waren und das damals größte Theater der Welt, das Lincoln Theater, eine Woche lang gefüllt haben. Und jetzt war das wirklich eine Woche Heimatrausch für die, im wahrsten Sinne des Wortes, für die ausgewanderten Deutschen.
Also ein Heimatrausch. Aber was gibt uns der eigentlich heute? Zeit, das Museum mal klischeekritisch zu betrachten. Wir tun das mit Lokaljournalist Stefan Aigner, Gründer von Regensburg Digital. Sie waren gestern also drin im neuen Museum der Bayerischen Geschichte. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, wie sieht's denn da aus, wenn man reinkommt? Wie im Souvenirshop?
Also gleich im Foyer steht riesengroß der Löwenbräu-Löwe, hebt den Maskrug. Dann fährt man ungefähr 1,5 Minuten mit einer Rolltreppe hoch in ein Labyrinth. Und dann geht es dort schon los mit König Ludwig. Man kann sich auch selbst in eine Königsrobe werfen und eine Krone aufsetzen. Und das Ganze ist so aufgeteilt in verschiedene Generationen. Und was mir eigentlich als erstes aufgefallen ist, dass offenbar, sage ich mal, jede Generation hat mindestens einen Bierkrug, manchmal 15, manchmal 3, vom Totenkopf-Bierkrug bis zum Zinnkrug, bis zum, ja. Also der Bierkrug ist so ein Leitmotiv.
Das kommt man nicht dran vorbei. Also werden da Bayern-Klischees inszeniert oder gibt es doch auch eine echte Auseinandersetzung damit?
Also zum Teil ist es schon sehr klischeehaft. Also wenn der japanische Tourist da direkt am Donaumarkt, wo das Museum ja steht, anlandet, dann findet er alles, was er braucht. König Ludwig, Schloss Neuschwanstein, FC Bayern, hat alles gesehen, was er wohl mit Bayern verbindet. Aber es wäre zu billig, wenn man sagt, das ist ein reines Klischee-Museum. Also für Kinder finde ich es ganz interessant. Also man kann den Koffer eines türkischen Gastarbeiters nachpacken, so einen kleinen Koffer. Was bringe ich da alles rein? Ich kann den Tornister eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg mir mal umhängen, um zu sehen, wie schwer es ist. Und gerade so, also es ist ganz viel so haptische Dinge, optische Sachen, recht viel Multimediales. Insofern ist es gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt, also was man dem Museum tatsächlich anmerkt, ist, dass es zu wenig Exponate hat und dass es zum Teil sehr willkürlich inszeniert wird. Und dann muss irgendwie eine Lederhosen von Oskar Maria Graf dafür für den als einziges Exponat für den Widerstand im Nationalsozialismus herhalten.
Zu wenig Objekte, das verblüfft ja eigentlich, denn eigentlich waren ja die Bayern angehalten, ihre Dachböden zu entrümpeln und was zu schicken, oder? Da müsste doch einiges zusammengekommen sein.
Ja, also so wie es der Richard Leubel gestern gesagt hat, sind es 300 Schenkungen und 300 Leihgaben, also insgesamt so 1000 Exponate. Und da sind schon ein paar schöne Sachen dabei, also die Uhr von König Ludwig, als er im Starnberger See ertrunken ist, die, so sagt man, just zum Todeszeitpunkt stehen geblieben ist. Dann
natürlich.
Ja, aber das mit dem Dachboden entrümpeln, also da trifft es zum Teil halt auch ganz gut. Und da komme ich wieder auf die Mastkrüge zurück. Ne? Die hat wirklich, jeder Bayer hat wahrscheinlich diverse Mastkrüge irgendwo am Dachboden stehen und da hat man es halt gut losgekriegt.
Und die tragen ja auch vielleicht dazu bei, Bayern zur Vorstufe, zum Paradies zu machen, was ja Horst Seehofer immer betont. Trifft es das? Wird hier das so positiv inszeniert oder gibt es eben auch kritische Seiten?
Ja, es ist so leicht kritisch. Aber also wenn man durch das Museum geht, das ist so labyrinthartig inszeniert und da ist es natürlich sehr, sehr dunkel. Aber je weiter man zum Licht kommt, also wenn man in Richtung Licht geht, dann kommt man direkt zu Franz Josef Strauß und dem CSU-Logo. Aber natürlich ist dann gegenüber noch eine kleine Ausstellung, also auch zu Wackersdorf, um quasi dem Ganzen eine kritische Komponente zu geben. Aber das ist nur ein sehr kurzer Eindruck. Dann geht man um die Kurve rum und dann sind da die FC Bayern-Trikots und eine große Schneekugel mit Schloss Neuschwanstein drin. Also alles sehr versöhnlich am Ende.
Also weniger Heimatdebatte oder Diskussion, aktuelle Diskussion, oder schwingt das irgendwie auch mit?
ich habe es jetzt nicht so gemacht wie Markus Söder, der hat das Museum eine halbe Stunde gelobt und ist dann innerhalb von 10 Minuten durchgelaufen. Ich denke mal, 2 Stunden sollte man sich mindestens Zeit nehmen, aber man kann da auch einen ganzen Tag drin verbringen. Ich werde da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Der Richard Leubel verteidigt das immer ganz gern. Ja, da seien Sie vorsichtig, werfen Sie uns keine Oberflächlichkeit vor, weil wir haben so viele Vertiefungsstufen und eigentlich haben wir alles drin. Und das mag schon sein, dass irgendwo auf einem Videoband, einer Tonspur oder einer Tafel dann doch noch das steht, was man beim ersten Durchgehen durch die Ausstellung vermisst.
Also da wird die Kritik dann doch vielleicht vorausgeahnt. Die SZ hat ja getitelt, ein Tag, an dem Bayern noch besoffener von sich selbst ist als sonst. Haben Sie diesen Empfang gestern auch so erlebt?
Ja, Markus Söder hat natürlich eine sehr launige Rede gehalten. Der Star des ganzen Abends, würde ich sagen, war der Malermeister, der einfach mit einem Ja freilich bestätigt hat, dass er und sein Sohn ganz alleine das Museum gestrichen haben. Und das Ganze hat dann natürlich ganz inbrünstig mit 2000 Leuten, die Bayern-Hymne gesungen haben, geendet. Und dann hieß es, kann man entweder ins Museum gehen oder gleich ans Buffet. Ich bin ins Museumhof und ich sage mal so, der Andrang da oben hielt sich in Grenzen. Offenbar waren die meisten beim Freibier.
Das gehört schließlich auch dazu. Aber super, nicht alles für die Heimat. Das Museum für bayerische Geschichte, was es zeigt, was vielleicht nicht. Vielen Dank, Stefan Eigner von Regensburg Digital.
Danke auch.